Europa.Bremen. Der Podcast. Die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kannwicher.
Hallo zusammen. Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr hier dabei seid und nochmal Lust habt, etwas neu zu denken, etwas Neues zu erfahren, neue Wege und Möglichkeiten kennenzulernen, um etwas fast Unmögliches zu schaffen. Ich glaube, so weit kann man heute mal gehen. Wie soll ein so komplexes Thema wie Europapolitik oder ganze politische Systeme, wie kann ein so großer Zusammenhang erstens veranschaulicht werden, zweitens kompromittiert werden und drittens auch noch an die Frau oder den Mann bzw. die Schülerin oder den Schüler gebracht werden, so dass die dabei auch noch Spaß haben und das spannend finden. Ganz schön schwierig, aber aktuell vielleicht so notwendig wie noch nie, gerade jungen Menschen aufzuzeigen, was Europa eigentlich ist, was das für eine Idee ist, was es kann, wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt und vor allem das Ganze bitte spannend und griffig. Und der Mann, der das kann, ist heute live zu Gast im Podcast vom Europapunkt. Ingo Espenschied, moin, wie wir hier in Bremen sagen. Geht es Ihnen gut?
Ja, moin, moin, sage ich. Ich glaube, das sagt man für guten Morgen sogar bei Ihnen oben. Ja, freue mich immer, hoch im Norden zu sein und diesmal zugeschaltet aus Mainz. Ja, mir geht's sehr gut. Dankeschön.
Wir lernen Sie und vor allen Dingen Ihr Projekt, um das es heute gehen soll, kurz, aber intensiv kennen.
Ingo Espenschied ist Politologe und Journalist und hat im Jahr 2008 das Unternehmen Doku Live ins Leben gerufen. Ziel von Doku Live ist es, die Themen Europa und Demokratie verständlich und vor allem sehr anschaulich in Form einer live moderierten Multimedia-Show zu präsentieren. Und hier sagt der Europapunkt Bremen, gut so. Lieber Ingo Espenschied, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Jeder Ansatz, der versucht, komplexe politische Inhalte anders und vor allem gut aufbereitet und spannend zu vermitteln, ist aus unserer Sicht ein Gewinn. Sie sagen jetzt selber über sich, das Thema Demokratie und Europa liegt Ihnen schon seit Ihrer Jugend am Herzen. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise wie hat sich das ausgedrückt?
Ich hatte das große Glück gehabt, Europa persönlich kennenzulernen, in Anführungsstrichen. Also während der Schulzeit schon habe ich mich in der Oberstufe mit Europa beschäftigt, aber das Allerwichtigste ist eben die Erfahrung mit Europa. Und mit 16 habe ich einen Rucksack genommen, ich war 16 Jahre alt, mein Cousin 20 oder 21 Jahre alt und dann sind wir erstmal mit Interrail durch Europa gezogen. Und das war auf der einen Seite ein großer Kulturschock, also ich habe überhaupt nicht erwartet, dass Europa so vielfältig ist, dass auch die Lebensstandards so unterschiedlich sind. Ich war in Irland, das war damals noch ein sehr armes Land, genauso Portugal, war damals noch gar nicht in der europäischen Gemeinschaft drin. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch gereizt, diese Vielfalt. Und dann habe ich gesagt, okay, davon möchte ich eben mehr kennenlernen. Also während meines Studiums möchte ich mal nach Europa und möchte auch mal nur eine europäische Sprache fließend sprechen. Dann bin ich im Rahmen eines Erasmus-Studiums oder Stipendiums nach Paris gegangen. Aus einem Jahr wurden 4 Jahre.
Oha, ja.
Dann bin ich weiter nach London und blieb so insgesamt fast 7 Jahre im europäischen Ausland und konnte vor allem diese großen Vorzüge, die Europa hat, halt auch persönlich kennenlernen.
Also diese Passion für Europa ist entstanden beim Bereisen von Europa. Was ist daraus für ein Ziel erwachsen, bevor wir nun gleich darüber sprechen, wie Sie das genau machen?
Ja, also reisen kann man ja in sehr viele Länder. Und das habe ich auch. Das denke ich mir ist auch ganz wichtig, um Europa wirklich zu verstehen, dass man Europa von außen einmal sieht und sieht, also das, was wir hier haben, offene Grenzen, gesicherte Grenzen, Freizügigkeit, Binnenmarkt, das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Das sieht man vor allem, wenn man auch außerhalb Europas reist. Mhm. Also reisen kann man auch woanders. Aber Europa zu erleben und dann das mit der Geschichte zu vergleichen, also wie wir früher eben in Europa gelebt haben und wie wir heute leben, das ist dann doch nochmals ein großer Unterschied.
Passen Sie auf, hier kommt ein kleiner Europa-Steckbrief von Ihnen, verbal ausgefüllt. Mhm.
Auf den Punkt gebracht. In 90 Sekunden durch Europa.
Ohne Europa wären wir.
Hätten wir keine Zukunft. Europa war ein Friedensprojekt, hat vor allem als Friedensprojekt begonnen. Das ist es heute auch noch. Und heute ist es vor allem unsere Zukunft. Wir sind einfach alle in Europa zu klein, auch wir Deutschen, um in der Welt von morgen, in einer globalisierten Welt, in der solche großen Mächte wie China am Kommen sind, noch ein Gewicht zu haben.
Ein Mensch, der oder die in meinen Augen eine echte Europäerin bzw. ein echter Europäer ist.
Fangen wir mal bei einer Frau an, Simone Weil. eine ganz große Französin, eine ganz große Europäerin. Dann meine große Bewunderung für Robert Schumann, einen extrem klugen, bescheidenen Mann mit sehr viel Weitsicht. Jean Monnet. Mhm. Ja, diese ganze Riege der damaligen Gründungsväter Europas, es waren ja vor allem Männer, die da in der ersten Reihe standen. De Gasperi, Spark, aber in neuerer Zeit durchaus auch Helmut Kohl, der vor allem uns Deutschen beigebracht hat, wie Europa zu verstehen ist, dass wir eben auch auf die kleinen europäischen Länder schauen sollten und sie mit einbeziehen sollten in Europa.
Wenn Sie in der Europapolitik mitentscheiden könnten, dann würden Sie?
Ja, besser nicht. Nein. Dann würde ich dafür sorgen, dass wir eine europäische Öffentlichkeit herstellen. Also das, was man auf nationaler Ebene ja Nation Building nennt, wie schafft man es, eine Nation zu erwecken, aufzubauen. Ja, das hatten wir auch als Deutsche gehabt, ja, nach der Reichsgründung des Deutschen Kaiserreichs 1871. So etwas brauchten wir eben auch, natürlich ganz anders, aber auch auf europäischer Ebene. Und das Allerwichtigste wäre, dass wir eine europäische Öffentlichkeit haben, dass wir gemeinsam als Portugiesen, als Deutsche, als Schweden, als Polen über unser Europa in der Öffentlichkeit sprechen und das nicht immer nur auf nationaler Ebene tun.
Auf den Punkt gebracht. In 90 Sekunden durch Europa.
Ihr Projekt heißt Doku Live. Das habe ich mir intensiv angeguckt. Ich finde es total faszinierend, denn es ist Kino, es ist Präsentation, es ist Live-Moderation, es soll unterhalten und informieren. Das war jetzt mein zaghafter Versuch einer Skizze. Jetzt kommen Sie. Was ist Doku Live?
Ja, das klingt ja so wie die eierlegende Wollmilchsau.
Ein bisschen.
Also ein bisschen. Und also worum geht's? Das sind ja zwei Wörter drin. Die Dokumentation und live. Und das erklärt es eigentlich schon. Also es ist wie so eine Dokumentation, die man im Fernsehen sieht. Nur, die produziere ich auch selber diese Dokumentation, schreibe auch die Drehbücher. Mhm. Nur ich projiziere die eben vor Ort, in einem Vortragssaal, in einer Schule oder bei einem Festakt auf Großbildleinwände, Kinoleinwände, mobile Kinoleinwände oder selbst in einem Kino, in einem Theater, stehe neben der Leinwand und erzähle live. Und das ist eben der entscheidende Faktor, dass jemand präsent im Raum ist, live erzählt, in einer lebendigen und verständlichen Sprache. Und aus Dokumentation und Live-Event entsteht halt der Name DokuLive.
Und es hat ja auch wirklich einen Event-Charakter, das wird auch auf Ihrer Internetseite immer wieder deutlich und hervorgehoben. Ist das so ein bisschen Ihr Kampf gegen die vermeintliche Langeweile von solchen Themen?
Ja, die vermeintliche Langeweile, Sie sagen es ja schon richtig. Denn ich habe immer wieder gehört, ja, Europa, das kann man ja nicht irgendwie erklären oder darstellen. Europa ist so langweilig. Ja, natürlich, wenn ich Europa erkläre und beginne mit dem Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen Union, da braucht man sich nicht zu wundern, dass Europa langweilig ist. Ich erkläre ja auch nicht Deutschland, indem ich erkläre, wie der Bundestag funktioniert.
Und das ist manchmal, sagen wir mal, wenigstens komplex.
Ja, natürlich. Und ja, das ist technisch. Und das ist ja auch gut so, dass wir solche technischen Aspekte haben. Das heißt ja nichts anderes, dass hier auch Substanz vorhanden ist in Europa. Nein. Wir haben eine Geschichte zu erzählen und die ist so herausragend, dass wenn sie jetzt nicht Wahrheit wäre und man würde sie zum Beispiel in Hollywood einem Drehbuchautor vorstellen, dann würde er sagen, also hör mal zu, da hast du ja vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, das ist ja vielleicht ein bisschen kitschig. Mhm, ne? Also wie ist Europa entstanden nach zwei Weltkriegen, Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich und dann sagen auf einmal herausragende Persönlichkeiten nach 5 Jahren, wir drücken jetzt den Reset-Knopf. Alles das, was vorher gewesen ist, das lassen wir jetzt mal beiseite und ab sofort arbeiten wir zusammen. Das hört sich aus heutiger Sicht, da wir ja das Europa der 27 haben, jetzt schon fast banal an. Aber es ist eben nicht banal, denn wir haben solche Erbfeindschaften, solche Konflikte ja überall, alle auf der Welt. Und man schaut schon mit Bewunderung nach Europa von außen und fragt uns schon sehr oft. Also wie habt ihr das denn eigentlich hier vollbracht?
Ich hake da mal einmal ein, denn ich finde das ein ganz spannendes Thema. Ich habe mich im Vorfeld natürlich auch mit der Frage beschäftigt, ja, was passiert denn bei DokuLive? Denn zu sagen, mein Thema ist Europa, ist ja zu sagen, mein Thema ist ein unendliches. Und Sie können ja nicht in einem Rutsch die ganze Geschichte erzählen. Das heißt, Sie müssen sich ja Segmente raussuchen, einzelne spannende Abteilungen von Europa sozusagen. Haben Sie da Beispiele, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen?
Ja, genau so ist es. Und bei all meinen Produktionen versuche ich immer einen großen Bogen zu spannen. Das ist mir besonders wichtig, weil ich denke, dass gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel Social Media haben, so viel Fragmentierung, also ständig wischt man etwas hin und her und weg und liest eigentlich nur noch Überschriften, dass es da besonders wichtig ist, dass wir mal den Kopf heben und dass wir Zusammenhänge sehen. Und deswegen spanne ich immer große Bögen und versuche so die wichtigsten Zusammenhänge eben darzustellen, zum Beispiel, wenn es um Europa geht, was eben die Gründung Europas angeht, die Motivation der Akteure und die Grundprinzipien, wie eben heute Europa funktioniert.
Sie arbeiten ja auch ganz viel mit Originalmaterial, also alten Filmausschnitten, Tondokumenten, Fotomaterial. Ich glaube ja, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um das Ganze spannend, lebhaft zu machen und was Sie ja auch gerade gesagt haben, es müssen Geschichten erzählt werden. Da kann man sich etwas abgucken von Hollywood. Woher haben Sie die denn?
Ja, die Geschichten, die liegen ja auf der Straße. Also man muss sie eigentlich nur aufheben, das ist ja das Tolle. Muss sie natürlich auf eine gewisse Art und Weise präsentieren, vielleicht auch ein Gefühl für das Wesentliche haben, für das Spannende, für das wirklich Große, was eben in der europäischen Geschichte, das heißt jetzt in der Geschichte des gemeinschaftlichen Europas passiert ist. Aber wenn man einfach nur genau hinschaut, dann sieht man eben, Diese Geschichten, sie sind da, sie müssen einfach nur gehoben werden.
Und sie müssen gut erzählt werden, oder? Sind Sie dafür, also braucht es da einen bestimmten Typ Mensch? Ich habe das Gefühl, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, Sie haben auch Freude daran, in der ersten Reihe zu stehen, was auszustrahlen und diese Geschichten lebendig zu machen.
Ja und nein. Also ich bin garantiert nicht dazu geeignet, irgendwie so eine Rampendiva zu sein. Also ich sehe das eher als Handwerk an. Also ich sehe mich halt als Storyteller und halt als politischer Analyst und versuche halt beides zusammenzubringen. Ne? Das sind eigentlich auch die wesentlichen Handwerkszeuge oder Instrumente, die DokuLife ausmachen. Auf der einen Seite Storytelling, versuchen die Zuschauer in eine Geschichte hineinzuziehen. Also, dass man möglichst gar nicht merkt, wie die Zeit eben verfliegt. Und wenn man dann die Zuschauer bei sich hat, dann kann man eben auch analysieren. Und das ist eben der Unterschied zu akademischen Vorträgen. Fachleute, die können gut folgen in aller Regel. Laien schalten meistens schon, je nachdem wie gut der Vortrag ist, nach 5 oder 10 Minuten ab oder sind auch überfordert. Das DokuLive-Format, das ich entwickelt habe, soll eigentlich jedem die Möglichkeit geben, folgen zu können, auch wenn man sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hat.
Und ich habe das Gefühl, ein Schlüssel dabei ist ja auch die Begeisterung für dieses vermeintlich trockene, sperrige, technische Thema Europa, plötzlich Begeisterung zu entfachen, denn es ist ja noch ein ganz wichtiges Element bei diesem DokuLive-Ding dabei. Am Ende gibt es eine Diskussionsrunde mit Ihrem Publikum. Gibt es da irgendwie einen speziellen Ansatz? Denn die Mission scheint ja zu sein, die Menschen mehr zu berühren als nur eine Doku alleine. Sonst könnten sie die ja einfach produzieren, an alle Schulen in Deutschland schicken und sagen, viel Spaß damit.
Genau, ganz so einfach wäre es halt nicht, weil der Live-Effekt ist ganz wesentlich, dass wirklich jemand direkt im Saal spricht und dann vor Ort Handwerk abliefert. Das geht mir ja genauso. Ich schaue mir sehr gerne Arte-Dokumentation zum Beispiel an oder auch Phoenix und ich liebe Dokumentation. Aber wenn ich dann irgendwann mal wieder in einem Vortragssaal bin und höre einem anderen Referenten zu, wie er über sein Thema oder sie über sein Thema dann redet, dann hat das auch für mich eine ganz andere Wirkung. Und diese Wirkung, die ist nicht zu unterschätzen einfach. Also wenn Menschen zu Menschen direkt sprechen. Das hat nochmal eine ganz andere Wirkung eben.
Dieses Projekt DokuLive, was Sie ja irgendwann mal gestartet haben, wächst und wächst. Ich habe auf der Internetseite gesehen, es gibt Mitarbeitende aus der Geschichts-, Politik- und Kommunikationswissenschaft. Dann gibt es noch Grafikdesigner, Fotografie, Programmierung. Also Sie scheinen da ja noch viel vorzuhaben. Was ist denn das große Ziel? Wie weit kann sowas gehen?
In aller Regel möchte ich jetzt erstmal das weitermachen, was ich mache. Ich habe noch weitere Ideen, die ich gerne verwirklichen würde. Also thematisch erstmal ist mein ganz großes Anliegen für 2024 das Grundgesetz. Da feiern wir 75 Jahre Grundgesetz und ich bin einfach der Meinung, dass wir eine Kultur unseres Grundgesetzes haben sollten hier in Deutschland. Ist ja schon irgendwie interessant. Also ich glaube, das Grundgesetz ist das, worauf wir Deutsche uns ja wohl am ehesten verständigen können. Also ich glaube, es gibt kein Ding, keine Sachen, in diesen Tagen ja noch nicht mal die Fußballnationalmannschaft, die so unumstritten ist wie das Grundgesetz.
Das hat sich bestimmt Oliver Bierhoff vorgenommen für seine Taskforce. Wir wollen wieder so anerkannt sein wie das Grundgesetz.
Ja, also mehr kann man nicht erreichen. Also ich glaube, selbst die AfD sagt nicht offen, wir finden das Grundgesetz nicht gut. Glaube ich nicht. Das ist irgendwie so der heilige Gral der deutschen Nachkriegspolitik. Und trotzdem, was wissen wir denn über das Grundgesetz?
Die Würde des Menschen ist unantastbar, das wissen wir alle.
Ja genau, richtig. Artikel 1, aber haben wir zum Beispiel ein Museum des Grundgesetzes?
Ich finde, an diesem Projekt merkt man aber schon wieder, wie sie funktionieren und wie ihr Ansatz funktioniert. Man muss das greifbar machen, man muss das erlebbar machen. Und jetzt habe ich das Gefühl, überall hier in Bremen sitzen Lehrkräfte, vielleicht sogar deutschlandweit, und versuchen ja genau das, anschaulich diese Themen zu vermitteln. Und es ist oft so schwierig. Was können die denn von Ihnen und Ihrem Ansatz lernen?
Ich denke, was sich beim Doku-Live-Format einfach als positiv erwiesen hat, ist eben nicht nur über Sachen zu sprechen, sondern Sachen zu zeigen. Also erstens kann eine lebendige, bildhafte, präzise Sprache natürlich dazu helfen, dass auch im Kopf Dinge einfach konkreter werden. Aber ich setz ja die großen Bilder ein. Also ich bringe auch meine gesamte Veranstaltungstechnik mit, wenn ich unterwegs bin, habe einen Veranstaltungstechniker dabei. Schöne Grüße an Thilo Mössner. Der kommt aus Berlin, ich komme ja aus Mainz. Und wenn wir zusammen touren, dann haben wir eben komplett alles dabei halt. Und auch große Leinwände bis 30 Quadratmeter, aber auch kleinere Leinwände. Also wir können uns an jeden Veranstaltungssaal adaptieren. Und ich denke, mir hilft besonders, dass ich eben nicht nur über Dinge spreche, sondern sie auch hier und dort zeigen kann. Ne? Bilder, aber eben, Sie haben es auch schon gerade gesagt, zum Beispiel hier und dort auch mal so original Wochenschauberichte. Dadurch wird das Ganze einfach viel, viel natürlicher, viel präsenter.
Nutzen Sie doch dieses Forum hier nochmal für eine flammende Rede. Ich spiele hier auch gerne noch ein bisschen dramatische Musik ein. So, bitteschön. Warum ist es so wichtig, outside the box zu denken, gerade bei der Wissensvermittlung?
Weil es einfach bereichernd ist und vielleicht auch den speziellen Reiz macht, dann auch für Schülerinnen und Schüler einer Lehrkraft zuzuhören. Ich denke, das, was ganz wichtig ist, ist ein guter Vortragserzählstil, gut strukturiert zu sein, vor allem auch zu reduzieren. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass es Referenten gibt, die zwar sehr viel Sinnvolles sagen, aber so viel erzählen, dass nachher sehr wenig hängen bleibt. Und manchmal ist dann halt auch weniger mehr. Und ja, Bilder einsetzen, also nicht nur über Dinge sprechen, sondern auch hier und dort mal, und das ist ja heute sehr gut möglich, über die Dinge, über die man spricht, einfach mal ein Bild zu zeigen. Also wenn ich über Robert Schumann spreche, dem Gründungsvater Europas, wie er auch genannt werde, warum mal nicht ein Bild zeigen? Durch solche Elemente werden eben Dinge lebendig und griffig. Und das Interessante ist ja, wenn ich sage griffig, da steckt ja auch das Wort begreifen drin. Also begreifen heißt ja nicht nur eine Sache zu verstehen, sondern angreifen zu können. Also müssen Dinge griffig auch dargestellt werden. Und dann kann man sie auch begreifen.
Also, dramatische Musik wieder aus. Vielen Dank an die Regie und wir halten fest, die Ingo-Espenschied-Regel lautet Reduce to the Max und das mit Liebe machen. So die Theorie, wir haken noch mal ein bisschen nach, wenn Sie erlauben.
Europa weitergedacht. Und was nun?
Jetzt mal ehrlich, hätten Sie als Schüler damals selber gerne Ihre Show gesehen, hätten Sie das besser gefunden als den normalen Unterricht?
Ich hoffe ja, aber ich kann das nicht wirklich beantworten, also ich kann mich nur auf das Feedback verlassen, was ich von den Schülerinnen und Schülern bekomme.
Und wenn Sie jetzt selber an Ihre Schulzeit zurückdenken, wie müsste denn der Unterricht zu politischen, historischen, in Anführungsstrichen sperrigen Themen gestaltet sein, damit Interesse an diesem Thema geweckt wird? Ich habe immer das Gefühl, das muss erstmal da sein, da muss so ein Stein ins Rollen kommen.
Genau, also geschichtliche Zusammenhänge, und ich denke, Zusammenhänge sind ganz wichtig. Ich hatte eben einen Lehrer gehabt in der Schule, der mich sehr beeinflusst hat. Wahrscheinlich würde ich heute gar nicht das machen, was ich mache, wenn ich diesen Lehrer nicht gehabt hätte. Und der hat immer darauf bestanden, uns Zusammenhänge zu zeigen. Und ich denke, wenn wir Kontexte kennenlernen, Zusammenhänge, dann ergibt sich auch immer ein Sinn bei dem, was wir gerade hören. Und dann wird es auch spannend. Und vor allem, wenn wir Zusammenhänge lernen, sind wir urteilsfähig. Und das ist ja das Entscheidende. Ich denke, das Allerwichtigste, was Schule insgesamt leisten sollte, ist ja, dass wir als mündige Bürger aus der Schule herauskommen und dann darüber halt auch dann ja gut in eine Demokratie partizipieren können.
Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht die Medien und insbesondere die digitalen Medien heutzutage? Stichwort zu viele Informationen, Fake News, Überforderung, oder ist das eher Chance und Potenzial in Ihrer Sicht?
Ja, sowohl als auch, wie immer halt, ne? Das, wenn man sich auch das Internet insgesamt anschaut, aber auch Social Media, wir haben heute ja einfach unglaubliche Möglichkeiten, an Informationen heranzukommen. Auf der anderen Seite aber sieht man, dass es immer schwerer wird, diese Informationen eben auch einzuordnen. Und ich denke, das ist dann eben auch eine Aufgabe der Lehrkräfte, eben hierfür zu sorgen, dass man mit Informationen besser umgehen kann, Medienkompetenz zu lernen und eben zu guten Urteilen zu kommen.
Ingo Espenschied, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und nun noch die letzte, vielleicht die wichtigste Frage. Wie kriege ich Sie denn an meine Schule, wenn ich das jetzt gerade höre? Oder wenigstens in meine Stadt?
Ja, ganz einfach. Man kann mich einfach im Internet finden unter Doku Live. Wie schon gesagt, die Dokumentation im ersten Wort live, wie live gesprochen, im zweiten Wort alles in einem Wort. Findet mich auch in bescheidenem Maße noch auf Instagram. Und man kann mich anschreiben, und also mittlerweile, das Format gibt es jetzt schon fast seit 15 Jahren, haben wir auch ein großes Netz von Veranstaltern, und da kann man immer mal nachfragen, ob hier und dort Gelder vorhanden sind, um ja eben an eine Schule zu gehen.
Und für mich klingt das so, als wäre das eine tolle Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, einen anderen Ansatz zu bekommen zu diesen Themen Europa, Demokratie und ja vielleicht bald auch das Grundgesetz. Herr Espenschied, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke schön, ebenso Herr Kannwiecher, und beste Grüße nach Bremen.
Europa.Bremen, der Podcast. Die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kannwiecher.